Aus dem 1. Mose 50, Vers 15, das ist für euch ziemlich bekannt, jedenfalls für die, die die Sonntagsschule besucht haben. Da steht, weil ihr Vater nun tot war, bekamen Josefs Brüder Angst. Was ist, wenn Josef jetzt doch sich noch rächen will und uns alles Böse heimzahlt, was wir ihm angetan haben? Sie schickten einen Boten zu Josef mit der Nachricht, bevor dein Vater starb, beauftragte er uns, dir dies zu sagen. Vergib deinen Brüdern das Unrecht von damals. Darum bitten wir dich jetzt, verzeih uns. Wir dienen doch denselben Gott wie du und unser Vater. Als Josef das hörte, musste er weinen. Danach kamen die Brüder selbst zu ihm, warfen sich zu Boden und sagten, wir sind deine Diener. Aber Josef erwiderte, hab keine Angst, ich maß mir doch nicht an, euch an Gottes Stelle zu richten. Was er beschlossen hat, das steht fest. Ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Durch meine hohe Stellung konnte ich viele Menschen das Leben retten. Ihr aber braucht also nichts zu befürchten. Ich werde für euch und eure Familien sorgen. So beruhigte Josef seine Brüder und sie vertrauten ihm. Ihr kennt die Geschichte aus der Sonntagsschule. Josef war ein junger Mann, ich würde mal sagen, sehr naiv, aber er hatte einen Vater, der ihn sehr liebte. Er war der jüngste von allen, ich glaube von 12 Brüdern, und da war er schon was Besonderes. Sein Vater gab ihm ein tolles Gewand, sehr auffällig, und all diese Dinge geschahen. Und dann noch zusätzlich hat Gott ihn gesegnet. Gott hat ihm Träume gegeben, merkwürdige Träume, so plötzliche Ähren, die vor ihm nieder sich beugten und solche Dinge. Also auch da passierte etwas. Und Josef war eben halt ein junger Mann und er hatte keine große Ahnung und war sein Sozialverhalten vielleicht auch nicht besonders gut ausgeprägt. Jedenfalls hat er das gemacht, was viele dann machen würden. Er hat mit all diesen Dingen angegeben und sich so ein bisschen als toller Held gefühlt. Und das bewirkte halt, seine Brüder fingen an, eifersüchtig auf ihn zu werden. Sie fingen an, ihn zu beneiden, erstmal um die Liebe des Vaters, das ist doch immer so eine große Sache, und dann auch um die Liebe Gottes, die ja scheinbar größer war bei ihm als bei ihnen selbst. Und was machten sie? Irgendwann steigerte sich das alles so raus, dass sie ihn verprügelt haben, in ein Loch geschmissen haben und sich dann überlegt haben, wenn der Vater den da in dem Loch findet, der verpetzt uns, das geht nicht. Umbringen wollen wir ihn auch nicht, also haben sie ihn dann an einen Sklavenhändler verkauft, der ihn nach Ägypten brachte. Und dann kennt ihr ja die Geschichte, wie er dann im Haus der Potiphar war und das ganze Zeug da passiert ist. Und so viele, viele Dinge passiert sind, die ihn eigentlich an den Rand seiner Kraft gebracht haben. Manchmal verstehen wir die Reaktion der Menschen nicht. Ich weiß nicht, ob es euch auch manchmal so geht. Man hat so das Gefühl, alles ist wie abgeschnitten mit einmal. Vorher haben sie noch Halleluja gerufen und waren begeistert von einem und plötzlich hat man so das Gefühl, sie gehen einen aus dem Weg, sie meiden einen, sie sind nicht mehr ganz so freundlich zu einem. Oder plötzlich macht man was oder sagt etwas und sie widersprechen einen, obwohl man ganz genau weiß, man hat eigentlich recht, widersprechen sie einem, sind mehr oder weniger gegen einen. Und dann hat man so das Gefühl, da wird sowas gerührt im Freundeskreis und irgendwie geht es so ganz komisch und dann hat man so das Gefühl, sie feinden einen richtig an. Also sie gehen richtig gegen einen an und wollen einem am liebsten loswerden, also ganz schnell weg. So wie die Brüder ab in die Grube oder am besten nach Ägypten oder wie man heutzutage sagt, am besten zum Mond, dass ich ihn ja nicht mehr wiedersehen muss. Und so hat man das Gefühl, da steigert sich irgendwie was an einem immer mehr rein. Oft ist das ganz einfach zu erklären, es ist Neid. Man ist einfach wie auch immer, besser als andere. Oder man hat eine Berufung von Gott bekommen, die andere gerne hätten und. Also so Dinge, wo man merkt, plötzlich passiert da etwas in uns oder in den Menschen. Und dann versteht man plötzlich die Welt nicht mehr. Aber das ist ja noch nicht alles. Plötzlich passiert etwas, was auch unerklärlich ist. Die Reaktion Gottes, nämlich. Warum haut Gott da nicht mit den Hammer rein? Ja? Ich habe doch recht, ich bin doch sein Kind. Es ist doch richtig, was ich tue. Ich habe doch niemandem etwas Böses getan. Ich habe nicht gesündigt und auch sonst irgendwie mich nicht schlecht angestellt. Aber er scheint da gar nicht drauf zu reagieren. Er lässt die Dinge geschehen. Es ist einfach so, dass man das Gefühl hat, puh, es läuft, ohne dass Gott eingreift. Und es wird immer schlimmer und immer schlimmer und immer schlimmer. Und Gott scheint zu schweigen. In solchen Situationen werden Menschen, die so ein bisschen selbstkritisch sind, anfangen, ihre Theologie in Frage zu stellen. Und ich finde, dass diese Frage, ist das eigentlich richtig, was ich glaube, nicht falsch. Ich finde sie sogar legitim. Oft müssen wir unsere Theologie hinterfragen und müssen gucken, ist das, was ich glaube, eigentlich das, was Gott sagt? Oder ist es von mir irgendwas Eingebildetes? Oder habe ich es aus irgendwelchen Büchern von schlauen Leuten, die das mal erlebt haben? Oder. Also unsere Theologie muss manchmal richtig in Frage gestellt werden, damit wir wieder neu auf einen festen Grund kommen, nämlich auf das, was die Bibel uns sagt, das, was Gott sagt. Das finde ich schon richtig. Aber in solchen Situationen kann das auch ganz stark nach hinten losgehen, indem ich dann eben alles rausschmeiße und sage, ja, wenn Gott jetzt nicht mehr bei mir ist, warum soll ich dann bei ihm sein? Warum soll ich mich überhaupt noch um Gott kümmern, wenn er sich nicht um mich kümmert, wenn er sich nicht mich nicht mehr bewahrt und dann ich in noch größere Schwierigkeiten gerate? Warum sollte ich dann Gott hinterfragen, beziehungsweise warum sollte ich dann nach Gott fragen und diese Dinge dann wirklich weitermachen? Wir merken, bei Josef hat das eigentlich nie wirklich stattgefunden. Es ist ja so, dass Josef nicht nur diese Sklavenarbeit dann hatte. Er wurde dann danach ja auch noch fälschlich der Vergewaltigung bezichtigt, ist dann ins Gefängnis gekommen und dort im Gefängnis hat er dann Leuten geholfen. Die haben ihn aber völlig vergessen, als es ihm besser ging. Also er hat eigentlich eine ganze, ganze Menge erlebt, wo man wirklich sagen kann, Josef, mein du alter Idiot, warum hältst du an deinem Glauben fest? Was hast du davon, dass du Christ bist? Was hast du davon, dass du an einen Gott glaubst, der zulässt, dass du hier total runtersackst, dass du von deinen eigenen Brüdern geschlagen wirst, verkauft wirst? Was hast du davon, dass du hier beim Potiphar ihm hilfst und mit deiner Gaben, mit deinen Talenten dort wirkst und dann von der Frau verleumdet wirst? Was hast du von so einem Gott, der das alles zulässt? Und man hat so das Gefühl, beim Josef wurden die Situationen immer schlimmer anstatt besser. Das ging immer tiefer runter, immer weiter runter, bis er am Ende dann völlig nicht mehr wusste, was er tun sollte. Und vielleicht fühlst du dich manchmal auch so, dass deine Situation, in der du bist, eher schlechter wird als besser. Du hast das Gefühl, es geht nicht so, wie du dachtest, immer weiter bergauf, sondern es geht immer weiter bergab. Es wird immer schlimmer. Die Situation spitzt sich immer mehr zu. Und Gottes Bewahrung, wo ist die? Wo ist das, dass Gott versprochen hat, immer bei dir zu sein? Dass Gott versprochen hat, dich niemals aus seinen Händen reißen zu lassen. Dass er um dich ist und dich schützt und immer bei dir ist. All das hat Josef in dieser Zeit durchlebt und er hat eigentlich keinen Grund mehr, offensichtlich, an Gott festzuhalten. Weil Gott ihn enttäuscht hat. Das muss man mal ganz krass sagen. Bei Josef änderte sich dann ganz am Ende der Geschichte sein Schicksal. Er wurde dann doch an den Hof von Pharao gerufen, hat dort die Träume des Pharaos ausgelegt und hat dann als zweiter Mann im Staat etwas bewirken können, so wie es in unserem Text ja auch heißt. Seine hohe Stellung hat bewirkt, dass er Hungersnöte vorbereiten konnte, Korn sammelte, damit das Volk dann nicht hungerte, als es kein Essen mehr gab. Aber was war das Geheimnis? Was war das Geheimnis? Warum hat Josef diese schreckliche Situation überlebt? Wenn ich so die Geschichte von Josef lese, dann erinnert mich das an eine andere Geschichte, die ihr auch alle kennt, der Graf von Monte Cristo, kennt ihr, ne? Das ist so die typische Rache-Story. Also dieser Graf wurde ja auch verleumdet, er hatte eine wunderschöne Freundin, die er heiraten wollte, ein anderer wollte die haben, hat seinen Besitz haben wollen und so weiter. Also eigentlich sehr, sehr ähnlich. Neid war das Motiv und er hat ihn verleumdet und er ist ins Gefängnis gekommen. Und das war ein Gefängnis, wo man eigentlich nur noch sterbend rauskam. Und dann hat er ja einen Zellengenosse gehabt, der hat ihn dann kurz vor seinem Tod dieses Angebot gemacht, dass er da einen riesen Schatz erben konnte. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, er kam dann wieder raus, hat diesen riesigen Schatz gehabt, hat sich umbenannt und hat dieses Geld benutzt, um Rache zu üben. Oder sagen wir es menschlich, er hat es benutzt, um Gerechtigkeit zu bekommen. Er wollte Gerechtigkeit. Er hat seinen Widersacher dann mehr oder weniger zum Tode gebracht und so weiter. Aber so schön die Geschichte auch ist, sie hat einen bösen Nachgeschmack. Denn dieser Graf von Monte Cristo hat keinem geholfen. Er hat keine Menschen gerettet. Er hat nur seiner Meinung nach Gerechtigkeit bekommen. Das war alles. Ja? Eine wunderschöne Geschichte, aber ohne Auswirkung. Jedenfalls größere Auswirkung. Bei Josef sieht das ganz anders aus. Josef hat das Volk Israel gerettet. Es gab eine riesen Hungersnot, das auch das Volk Israel getroffen hatte. Und er hat sie dann nach Ägypten geholt und hat sie teilhabe lassen an den riesigen Kornspeichern, die er angelegt hat. Er hat das Volk der Ägypter, die ihm ja eigentlich auch so schlecht beigebracht haben und durch die Sklaverei und durch die Verleumdung und sowas alles eigentlich auch keinen guten Dienst erwiesen hatten, gerettet. Er hat wirklich Millionen Menschen gerettet. Eine ganz andere Dimension, oder? Wie kam das? Wo sind die Unterschiede zwischen diesen beiden Geschichten? Und das sagt eigentlich der Vers 16 in unserem Text. Oder der Vers 17. Vergib deinen Brüdern das Unrecht, das sie an dir begangen haben. Das war der ganze Unterschied. Und wenn du dir das überlegst, diese Schuld, die diese Menschen auf sich geladen haben, also seine Brüder, das waren ja keine Fremden oder Verbrecher, die ihn da irgendwo unterwegs aufgegabelt hatten und ihn dann da geschlagen haben und dann in die Sklaverei verkauft hatten. Das waren seine eigenen Brüder. Überleg dir mal diese Dimension. Das waren Leute, denen er vertraute. Das waren Menschen, mit denen er tagtäglich Umgang hatte. Ja, man muss sogar sagen, die er geliebt hat, das war Familie, das waren Hausgenossen. Vielleicht ist es bei dir die Gemeinde, ich weiß es nicht. Menschen aus der Gemeinde, denen du vertraut hast, denen du gesagt hast oder denen du gedient hast, denen du Dinge gegeben hast. Und doch hintergehen sie dich so. Das ist schon eine ganz, ganz andere Dimension der Schuld, die diese Brüder auf sich geladen haben, als man sich das vorstellen kann. Das war nicht mal eben so ein Arbeitskollege, der krummer Hund zu einem gesagt hat. Oder der Chef, der einen vielleicht mal wegen seiner mangelnden Dienstauffassung kritisiert hat. Das waren deine eigenen Geschwister. Das waren Menschen, die dir nahe standen. Das war das, was der Josef dort erlebt hat. Das ist eine Dimension der Vergebung, die meiner Meinung nach schon nicht mehr menschlich ist. Das war etwas, was Gott nur ganz, ganz wenigen Menschen auferlegt, die eine wirkliche Berufung haben. Das muss man dazu sagen. Und das sind Dinge, die Gott in seiner Weisheit tut, wo er weiß, dieser Mensch, der packt das, der kann das. Der ist dazu geistlich in der Lage, von sich selbst weg, von seinem verbitterten Herzen Abstand zu nehmen und hineinzutreten in die Vergebung Gottes. Das sind Menschen, die wirklich erlebt haben, dass Gottes vergebende Liebe mehr ist als nur ein schöner Spruch, den ich mir an die Wand hängen kann. Weil sie es tief in ihrem Herzen erlebt haben, dass Gott so viel für sie getan hat. Nur Menschen, die das wirklich begreifen, also nicht nur verstehen von ihrem Verstand, sondern auch begreifen in ihrem Herzen, sind in der Lage, diesen Schritt zu gehen. Das ist das, was Jesus sagt, liebt eure Feinde. Das ist eine Dimension, die weit über unsere Kräfte hinausgeht. Und das kann nur jemand, der von Gott wirklich ergriffen wurde, der begreift, wie viel hat Gott mir selbst vergeben. Und darum sagt Josef hier ja auch, ich bin doch nicht Gott, ich kann doch nicht Gericht über euch halten. Ja, das kann nur Gott. Und diese Einstellung, die war neu bei Josef. Ich nehme an, ich will nicht zu viel sagen, dass die ganze Zeit, wo er dort im Kerker saß, wo er als Sklave gearbeitet hat, wo er verleumdet wurde, diese Demut in sein Herzen hineingebracht hat. Also das, was Gott getan hat, das war nicht nur die große Bühne, das war auch das, dass er Josef selbst verändert hat, dass er ihn dahin gebracht hat, ja, ich bin von deiner Gnade Gott abhängig, genauso wie meine Brüder die Schuld an mir getan haben, die Schuld auf sich geladen haben. Genauso. Ihr habt es böse gemeint, sagt er, aber Gott hat es gut gemeint. Und diese Einstellung hat etwas in ihm bewirkt. Ich habe es euch ja schon mal gesagt, dass ich auch denke, manchmal ist es gut, auch sich darüber Gedanken zu machen, dass wir Gott vergeben müssen, weil er nicht das getan hat, was wir eigentlich dachten, was er tun sollte. Er hat unserer Meinung nach falsch gehandelt. So ähnlich wie Hiob, das er auch gedacht hat. Hiob hat ja gedacht, wenn ich alles richtig mache, dann ist Gott immer auf meiner Seite. Aber manchmal hat Gott andere Wege, die nicht in unser System oder in unsere Vorstellung passen. Und auch da kann es manchmal ein guter Schritt sein, zu sagen, Gott, du hast zwar nicht funktioniert, wie ich mir das gerne gewünscht hätte, aber du bist Gott und wer bin ich? Ich kann dich nicht auf den Richterstuhl setzen. Ich kann dich nicht verurteilen. Ich kann nur als Mensch glaubend annehmen, du hast es aus irgendeinem Grund richtig und gut entschieden, wie du es entschieden hast. Und so ist auch das ein Weg dahin. Denn am Ende sehen wir, dass der Teppich, der vielleicht von der Rückseite her völlig unstrukturiert und durcheinander wirkt, wenn wir ihn umdrehen, ein Kunstwerk war. Das wird dein Leben sein. Dein Leben wird ein Kunstwerk sein, das Gott gesponnen hat über all die Jahre. Er hat nämlich wirklich alles das benutzt, was dich in deinem Leben schwer getroffen hat. Er hat alles zum Guten mitwirken lassen, wie es im Neuen Testament heißt. Und das ist auch nicht nur einfach so ein Satz, sondern genau das meint es. Das hat jemand gesagt, der genau wusste, wovon er sprach. Also dir wird wirklich alles zum Guten mitwirken, was in dein Leben hineinbricht. Und darum ist es so wichtig, auf diesen einen Punkt immer wieder zurückzufallen. Ich vergebe. Vergebung ist eins der wichtigsten Lektionen, die wir in unserem Glaubensleben lernen müssen. Menschen zu vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Das bedeutet nicht, die Schuld abzutun und zu sagen, ja, Schwamm drüber, so ungefähr. Nein, Schuld bleibt Schuld. Aber zu vergeben bedeutet, sie ihm nicht mehr anzurechnen. Sich frei davon zu machen. Die Schuld abzugeben an den, der Richter ist, nämlich Gott selbst. Und das ist das, was wir manchmal nicht begreifen. Wir meinen, wenn ich vergebe, dann heiße ich seine Schuld für gut. Aber das stimmt nicht. Schuld bleibt Schuld. Aber ich bin nicht der Richter. Ich bin nicht der, der das Urteil spricht, sondern das ist Gott. Und wenn ich das tue, dann werde ich sehen, dass er mir diese Last abnimmt und dass er die Situation, in der ich bin, zum Guten mitwirken lässt. Und wir werden sehen, er bringt uns durch alle noch so schwierigen Situationen hindurch. Josef hat es überlebt. So verrückt das vielleicht jetzt auch sagt. Und wenn man am Ende dann liest, dass er 110 Jahre oder irgend sowas alt wurde und noch die Enkel seiner Enkel und was weiß ich, wie viele Enkel noch kennengelernt hatte, dann merken wir, Gott hat ihm noch ein schönes Leben geschenkt. Er wurde alt und glücklich und ich denke, er ist auch lebenssatt gestorben, wie es so schön immer in der Bibel heißt. Und das Schöne ist, er hat die gesegnet, die an ihm schuldig geworden sind. Ich weiß, das ist manchmal etwas schwierig, weil wir wünschen ja eher die Pest und die Cholera den Leuten an den Hals. Aber es ist nicht Gottes Weg. Tut mir leid, wenn ich das immer wieder sage. Gott ist nicht der, der mit dem Hammer reinhaut und Menschen bestraft. Die Abrechnung kommt erst ganz am Schluss. Ja? Aber wenn du um Vergebung gebeten hast, dann wird dir deine Schuld vergeben sein. Und darum, weil das so wichtig ist, möchte ich es nochmal wiederholen. Josef ist durch seine ganzen Lebenskrisen eigentlich nur dadurch gekommen, dass er vergeben hat. Und dass er seinen Brüdern irgendwann diese Schuld nicht mehr zugerechnet hat. Dass er gesagt hat, ich bin nicht der Richter über euch, ich werde euch helfen. Ich helfe euch und das Volk. Und dadurch hat er viel, viel Gutes bewirkt. Und wenn du möchtest, dass dein Leben nicht nur Bedeutung für dich selbst hat und irgendwann mal im Nirvana verschwindet, dann kann ich dir nur diesen Rat geben. Vergebe. Vergebe all den Menschen, die irgendwo, irgendwann an dir schuldig geworden sind. Es geht nicht darum, die Schuld aufzurechnen oder sie beiseite zu legen. Oder zu sagen, ja gut, deine Schuld war gar keine Schuld. Nein, es geht einfach darum, zu vergeben und zu sagen, ich bin nicht dein Richter. Das überlasse ich Gott. Aber ich kann wieder in deine Augen schauen und ich kann dich wieder in mein Herz lassen. Darum geht es. Und das ist das, was Gott möchte. Und so ist Vergebung der Schlüssel, dass wir heil durch unser Leben kommen. Das musste ich schon sehr früh lernen. Ich habe es euch ja schon mal erzählt, das mag ich jetzt nicht wiederholen. Vergebung war in meinem Leben immer sehr, sehr wichtig. Und ich denke, es ist der Schlüssel dazu, heil hindurchzukommen. Vielleicht ist Corona jetzt auch die richtige Zeit, sich da mal drüber Gedanken zu machen, wenn man nicht so viel Input mehr hat wie vielleicht früher. Einfach sich mal darüber Gedanken zu machen, welche alten Leichen habe ich noch im Keller? Wen habe ich da noch vergraben, dem ich nie vergeben werde? Grab sie aus und gib sie Gott. Und du wirst merken, eine Last fällt von dir ab. Und du kannst wieder fröhlicher und besser in die Zukunft schauen. Ich wünsche mir, dass wir wieder neu lernen zu vergeben. Damit wir nicht so ein Monte Cristo werden, der zwar seine Rache bekommen hat, aber letztendlich überhaupt keine Bedeutung hatte. Oder ob wir ein Josef werden, der ganze Völker gerettet hat. Millionen Menschen. Wir können wählen. Amen. Amen.